Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Ja, dieser Freitag heute ist ein Streiktag. Ihr steht vielleicht immer noch still, weil euer Bus oder die Bahn nicht gekommen ist.
Der Warnstreik bei der Bahn ist zwar schon einige Stunden rum, die Auswirkungen sind aber jetzt noch zu spüren.
Im Fernverkehr wird es noch bis in die Abendstunden heute Unregelmäßigkeiten geben.
Ja, aber ihr habt ja uns und wir versorgen euch mit dem Wichtigsten an diesem 21. April. Wir sprechen unter anderem über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Da gibt es einen neuen Aspekt, wenn man nämlich das auf maximal 100 km/h begrenzen würde, würde das unserer Gesellschaft ziemlich viel Geld einbringen. Unsere Gesellschaft wiederum möchte nach vorne gebracht werden, und zwar von der FDP. Darüber ging es heute bei deren Bundesparteitag, Tag 1. Was verspricht uns diese Partei? Auch das schauen wir uns an. Und wir reden mit der deutschen Meisterin im Hobbybrauen.
Das ist unser Chocolate Stout, ein Bier, das wir meiner Mama gewidmet haben, weil die eben so gerne dunkle Biere mit einer Schokonote trinkt. Mit dem Bier haben wir tatsächlich letztes Jahr bei der deutschen Hobbybraumeisterschaft den ersten Platz belegt.
Das Bier mit Schokolade, also der Renner bei Candy Silks. Wie schwierig es wirklich ist, Bier selbst zu brauen, auch das ist heute Thema bei uns.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, die Schienen, die liegen da, aber es fährt nichts drauf und Busse sind heute früh auch nicht gekommen. Im Nah- und Fernverkehr, da ging so gut wie nichts an diesem Freitag, weil die Gewerkschaft EVG zum Warnstreik bei der Deutschen Bahn und bei anderen Bahnunternehmen aufgerufen hatte. Der Streik, der ging von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr vormittags. Britta Wagner aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, wir haben jetzt kurz nach 5. Läuft denn inzwischen alles wieder normal?
Noch nicht ganz rund. Also S-Bahn und Regionalverkehr sind gleich nach dem Streikende um 11 Uhr wieder angelaufen. Da gibt es aber auch regional noch Ausfälle und Verspätungen. Die Fernzüge brauchten dann noch ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Da fahren seit 13 Uhr wieder Züge. Und besonders hier müssen Fahrgäste noch mit Problemen rechnen, sagt Bahnsprecher Achim Staus.
Im Fernverkehr wird es noch bis in die Abendstunden heute Unregelmäßigkeiten geben. Aber am morgigen Samstag dürften wir überall wieder planmäßig fahren.
Jetzt, Freitagnachmittag und Abend, sind im Fernverkehr 90% der normalen Züge wieder unterwegs, sagt die Bahn. Sie rechnet aber auch mit viel Andrang in den Zügen. Auch bei den Bussen und dem Güterverkehr hatte der Streik heute Auswirkungen.
Klingt alles danach, dass sich viele Bahnmitarbeitende an diesen Streik gehalten haben?
Ja, nach Angaben der Gewerkschaft EVG waren es rund 25.000 Streikende an 1.900 Standorten. Die Gewerkschaft sagt, das waren sogar mehr Streikstandorte als beim letzten Warnstreik Ende März, wo zusammen mit Verdi gestreikt wurde. Und deswegen ist EVG-Tarifvorstand Cosima Ingenschei sehr zufrieden mit dem Warnstreik heute.
Wir haben massive Auswirkungen in allen 50 Unternehmen erzielt, in denen wir zum Streik aufgerufen haben. Wir haben eine hohe Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen gehabt. Wir haben gemerkt, die Wut der Beschäftigten ist groß, dass immer noch keine verhandlungsfähigen Angebote vorliegen nach jetzt 2 Monaten laufender Tarifrunde.
Die EVG wollte mit diesem schon zweiten Warnstreik innerhalb von 4 Wochen nochmal Druck machen auf die Bahnunternehmen vor den nächsten Verhandlungsterminen, die da ab Dienstag anstehen.
Was für Tarifangebote kommen denn da auf den Tisch?
Also die Gewerkschaft EVG will 12% mehr Lohn für ihre Beschäftigten bei Bus und Bahn. Rund 230.000 Menschen sind das. Mindestens will sie aber 650 Euro mehr im Monat. Die Deutsche Bahn hatte zuletzt 5% mehr angeboten und Einmalzahlungen von bis zu 2.500 Euro. Jetzt hat die Bahn gesagt, dass sie das Angebot verbessern will. Genaue Details gibt es aber noch nicht, was die Bahn da am Dienstag auf den Tisch legen könnte.
Das ist natürlich wichtig für alle, die nicht mehr stehen wollen und nicht mehr warten wollen. Wie groß sind die Chancen, dass sich beide Seiten am Dienstag einigen?
Klingt bisher nicht sehr nach Einigung, muss man sagen. Also die EVG will sich nur mit einem verhandelbaren Angebot zufrieden gegeben, wie sie es nennt, und sie gibt sich kämpferisch. Sie droht auch schon mit weiteren Streiks, und zwar nicht nur mit neuen Warnstreiks, die dann über ein paar Stunden laufen, sondern sie droht auch mit möglichen unbefristeten Streiks bundesweit bei den rund 50 Bahnunternehmen.
Könnte also weiter Ärger für Bahnkunden bedeuten. Wir haben noch nicht gesprochen über den Flugverkehr. Da wurde ja auch gestern und heute gestreikt.
Ja, da will die Gewerkschaft Verdi knapp eine Woche vor den nächsten Tarifverhandlungen Druck machen. Sie fordert höhere Nacht- und Wochenendzuschläge für die Beschäftigten der privaten Sicherheitsunternehmen. Seit gestern läuft der Warnstreik an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn. Heute ist Stuttgart dazugekommen und auch Karlsruhe, Baden-Baden. Dort soll auch noch morgen weiter gestreikt werden. Insgesamt sind da viele, wenn auch nicht alle Flugverbindungen ausgefallen. Die Arbeitgeberseite, der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen, hat die Warnstreiks kritisiert, befürchtet aber, dass es nächste Woche noch weitere Flughafenstreiks geben könnte.
Klingt alles echt stark danach, dass man sich an diese Streiks gewöhnen muss, oder wie siehst du es?
Ja, also derzeit sieht es aus, ob wir das irgendwie hinbekommen. Heute gab es zumindest keine großen Berichte über großes Chaos an den Flughäfen oder den Bahnhöfen. Heißt, offenbar haben sich die meisten Leute auf diese Warnstreiks einstellen können und es irgendwie geschafft, Alternativen zu finden. Aber ja, dieses Gefühl, mehr Streiks, es scheint zu stimmen. Das passt auch zu einer Meldung vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft heute. Das sagt, dass die Gewerkschaften dieses Jahr ziemlich konfliktfreudig auftreten. Das IW hat so einen Konfliktbarometer, mit dem es seit 2005 in verschiedenen Branchen in Deutschland misst, wie weit in Tarifverhandlungen so Eskalationen wie Streiks passieren. Und die Konfliktpunkte von diesem Barometer liegen jetzt Anfang dieses Jahres bei knapp 9. Das ist deutlich höher als letztes Jahr. Da waren es rund 5 Punkte. Und das IW rechnet dieses Jahr noch mit weiteren schwierigen Tarifkonflikten in Branchen wie dem Großhandel, dem Einzelhandel oder der Süßwarenindustrie. Da könnte das Konfliktbarometer dann noch mal weiter raufgehen.
Also das Streikgefühl gehört irgendwie 2023 wohl dazu und es ist kein gutes Gefühl. Heute gab sie die Warnstreiks bei der Bahn und an einigen Flughäfen. Den Überblick hatte Britta Wagner für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Freitag. Oh, wobei, vielleicht noch gar nicht fertig gebraut. Das Bier. Rund 10.000 Leute machen es als Hobby, privat, bei uns in Deutschland. Bier selber brauen, das sagt der Deutsche Brauerbund. Das boomt. In 8 Jahren hat sich das verdreifacht. Das Brauen erlebt eine Renaissance. Das sagt der Hauptgeschäftsführer dieses Bundes, Holger Eichele. Aber warum ist das eigentlich so? Warum macht das so viel Spaß, wo wir doch eher am Späti oder am Kiosk wirklich eine gute Bierauswahl haben, die auch nicht teuer ist? Sprechen wir darüber mit Candy Sirks. Sie ist die amtierende deutsche Meisterin im Hobbybrauen. Grüß dich.
Hallo zusammen.
Wie erklärst du dir das, dass jetzt immer mehr Leute selber brauen? Also was macht so Spaß daran?
Ich glaube, das ist wie mit so vielen Dingen im Leben. Man hat irgendwie Interesse an etwas und dann möchte man da mehr drüber erfahren. Und ich glaube, gerade bei Lebensmitteln und Getränken ist es so, dass immer mehr Interesse daran ist, wo kommt das überhaupt her, wie wird das hergestellt. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass Leute ihren Käse zu Hause selber machen. Fermentieren ist total das große Ding. Und bei uns war immer eher das Thema Bier ganz groß in der Familie. Mhm. Wir trinken gerne Bier, gerne verschiedene Biere. Und dann war die Neugierde einfach da, okay, wie könnte man das denn selber herstellen? Geht das überhaupt und schmeckt das dann auch? Oh.
Nach was schmeckt denn das Bier, das ihr herstellt?
Also wir haben ja verschiedene Biere in unserem Sortiment, sage ich mal. Also von einem klassischen Pilz oder auch mal jetzt zum Frühling so ein Frühlingsbock. Mhm. Im Herbst, Winter haben wir dann eher mal dunklere Biere. Wir haben auch schon mal was mit Kürbis gemacht. Also sind da schon experimentell unterwegs, haben aber auch so das ein oder andere Bier, das man echt so gut im Sommer gut trinken kann, Pale Ale oder so. Also da ist je nach Lust und Laune alles dabei.
Was ist das Schwierige, dass man dieses Know-how braucht, dass dieser Prozess vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, Bier selber zu brauen, oder ist das Equipment teuer und das begrenzt so ein bisschen, dass es noch mehr selber machen? Was glaubst du?
Also man muss sich da schon so ein bisschen in die Materie eindenken, man muss da Lust zu haben, es nimmt schon Zeit in Anspruch auch, weil so ein Brautag geht wirklich einen ganzen Tag von morgens bis abends und dann ist noch nicht mal ein fertiges Bier dabei rausgekommen, sondern da muss man halt noch die Gärung abwarten, dann die Flaschengärung, da muss man also viel Geduld mitbringen, man muss sehr präzise arbeiten, also es ist nicht wie beim Kochen, wo man von dem Gewürz noch mal ein bisschen was reintut und da noch mal ein bisschen mehr, da weniger, sondern da muss man schon wirklich ganz genau arbeiten und ganz sauber arbeiten. Vom Equipment her ist es gar nicht so kompliziert. Also da könnte man tatsächlich mit einem Standard-Kochtopf starten. Das machen wir auch immer noch so. Mhm. Das ein oder andere braucht man dann halt, ne, um Messungen vorzunehmen oder was umzuschlauchen. Also ein bisschen beschäftigen muss man sich damit, aber zu teuer würde ich jetzt nicht sagen.
Wenn man jetzt startet und sagt, okay, Kochtopf, das habe ich auch zu Hause, ich hole mir noch die Zutaten dazu, das Know-how, das lese ich mir an, ein Tutorial vielleicht noch dabei. Wann kann ich den ersten Schluck vom eigenen Bier trinken?
Das dauert mehrere Wochen.
Okay.
Also ja, da muss man wirklich ein bisschen dann abwarten, dass man kann dann schon mal probieren zwischendurch. Das ist so das Spannende, dass man dann das junge Bier schon mal probiert und so erahnen kann, was dann bei dabei rauskommt. Aber die Reifung ist wirklich dann auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass es dann auch nachher schmeckt.
Es gibt ja viele Sachen, wo es so ein bisschen der Trend hin ist zum Selbermachen. Was macht für dich das Biermachen aus? Was ist so schön für dich daran?
Also am schönsten daran ist es tatsächlich, dass es ein gemeinsames Hobby von meinem Papa und mir ist. Also dass man wirklich viel Zeit miteinander verbringt. wirklich darüber, dass wir besprechen, was wollen wir als nächstes machen, welche Rohstoffe wollen wir nutzen. Er kommt meistens so mit dem Grundrezept um die Ecke und ich sage dann, ja, ich würde gerne vielleicht nochmal mit dem Hopfen was machen. Ja, und dann verbringt man halt diesen Tag gemeinsam, produziert etwas gemeinsam, also es entsteht etwas und kann es dann halt auch in ein paar Wochen dann gemeinsam trinken. Das ist das, was es für mich so schön macht. Und natürlich, dass man ja etwas selber geschaffen hat und das ist irgendwie immer schön.
Und das absolute Lieblingsbier, das ihr mal gebraut habt bei euch, das du jetzt noch auf der Zunge hast, was ist das?
Ja, das ist unser Chocolate Stout. Wir nennen das Schokilona. Das ist ein Bier, das wir meiner Mama gewidmet haben, weil die eben so gerne dunkle Biere mit einer Schokonote trinkt. Und mit dem Bier haben wir tatsächlich letztes Jahr bei der Deutschen Hobbybraumeisterschaft den ersten Platz belegt. Wow. Und das ist natürlich dann auch unser Lieblingsbier, weil es eben so gut geworden ist und ja dieses Erfolgserlebnis da so mit verknüpft ist.
Also tolles familiäres Projekt bei Candy Sirks, der amtierende deutsche Meisterin im Hobbybrauen. Wir haben heute gesprochen, weil es immer mehr tun. Der Deutsche Brauerbund sagt, es werden immer mehr Hobby- und Bierbrauer, die das im Privaten herstellen. Candy, ganz lieben Dank fürs Gespräch und schönes Wochenende dir.
Ja, vielen Dank, euch auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn euer Gespräch mal fade ist, nichts geht und ihr mehr Tempo braucht, dann schneidet doch einfach mal das Thema Tempolimit an und ab geht's. Hey, mein Auto, meine Freiheit, ich fahre doch so schnell, wie ich will. Dabei zeigen ja verschiedene Untersuchungen, dass wir durch ein Tempolimit relativ einfach mehrere Millionen Tonnen CO2 pro Jahr sparen könnten. Eine neue Studie hat sich ein mögliches Tempolimit jetzt aber nochmal von einer anderen Perspektive angeschaut und kommt zum Ergebnis, der deutschen Gesellschaft und unserer Wirtschaft insgesamt würde ein Autobahntempolimit fast 1 Milliarde Euro pro Jahr bringen. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Johannes, wie haben die Forschenden sich das denn angeschaut und berechnet?
Also das Besondere an dieser Studie, die von einem deutsch-schwedischen Forschungsteam kommt, ist eben, dass hier, du hast es gesagt, nicht nur die CO2-Einsparungen, also die Effekte aufs Klima im Mittelpunkt stehen, sondern auch viele andere Bereiche. Also die Forschenden haben sich gefragt, wenn wir so ein Tempolimit von 130 km/h in Deutschland einführen würden, was hätte das denn für Auswirkungen auf die Spritkosten, aber auch auf Unfälle, auf die Staus auf unseren Straßen, auch Luftverschmutzung war ein Thema und die Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Also welchen Nutzen würde so ein Tempolimit in diesen Bereichen bringen? Und gleichzeitig wäre aber auch die Frage, was verlieren wir denn durch ein Tempolimit? Und da ist vor allem der Zeitverlust wichtig, ne? Denn klar, man kommt dann ja nicht mehr ganz so schnell voran auf der Autobahn wie bisher, zumindest wenn man sonst immer sehr schnell fährt. Und wir wissen ja, Zeit ist Geld. Und die Forschenden haben dann also so eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht. Also die haben gefragt, was bringt das Tempolimit an Nutzen und was kostet es auf der anderen Seite?
Und bei dieser Kosten-Nutzen-Analyse, was ist da rausgekommen?
Ja, also dieses Forschungsteam hat ja, wie gesagt, die Kosten dann vom Nutzen abgezogen und dabei kam raus, dass ein Tempolimit mindestens 950 Millionen Euro pro Jahr, also fast 1 Milliarde, bringen würde an Wohlfahrtsgewinnen. Mhm. Wohlfahrtsgewinn bedeutet, das sind dann die Vorteile für unsere Gesellschaft, die unterm Strich bei so einer Maßnahme wie dem Tempolimit rumkommen und die kann man eben umrechnen in Euro und da landen sie eben bei diesem hohen Wert.
Na, klingt ja erstmal sperrig, Wohlfahrtsgewinn, aber wenn dann Geld rauskommt, ist es auch wieder einfach. Lass uns das nochmal aufdröseln. Welche Faktoren dabei eine wichtige Rolle spielen und wie dieser Gewinn dann zustande kommt?
Also ungefähr ein Drittel dieses Wohlfahrtsgewinns machen tatsächlich die direkten CO2-Emissionen aus, die wir durch ein Tempolimit einsparen. Denn wenn ein Auto besonders schnell fährt, dann stößt es ja auch besonders viel CO2 aus. Mhm. Aber die restlichen zwei Drittel, die kommen eben durch andere positive Effekte zustande. Einmal ist das Spritsparen natürlich ganz wichtig, ne? Denn wir wissen ja, wenn ich jetzt mit 160 oder 180 über die Autobahn baller, dann brauche ich dafür natürlich auch deutlich mehr Sprit pro 100 Kilometer, als wenn ich jetzt nur 130 fahre.
Klar.
Forschenden haben außerdem die Unfallkosten mit eingerechnet, denn es ist ja wissenschaftlich auch gut belegt, dass hohe Geschwindigkeiten zu mehr Unfällen führen. Die erhöhte Luftverschmutzung durch hohe Geschwindigkeiten, die war auch ein Thema, die führt zu höheren Gesundheitskosten am Ende. Und ein Tempolimit würde wohl auch die Autos selbst verändern und dadurch weiteres CO2 einsparen. Das hat der Mobilitätsforscher Stefan Gößling heute im Deutschlandfunk gesagt. Das ist einer der Studienautoren von der Universität Linné in Schweden.
Wenn wir nicht so stark motorisierte Autos mehr brauchen, weil die Höchstgeschwindigkeiten runterkommen, dann kann auch dort wieder beim Autobau viel gespart werden an Ressourcen. Wir werden dann vermutlich viel effizientere Maschinen haben, die nochmal dazu führen, dass die Treibstoffverbräuche runtergehen.
Ja, und wenn das Autofahren gerade über weite Strecken dann auch länger dauert, weil man ja nicht mehr so schnell fahren darf, würde gleichzeitig auch das Bahnfahren mit dem ICE wahrscheinlich wieder attraktiver, glaubt Stefan Gößling. Wobei die Forschenden da auch zugeben, dass man jetzt nicht wirklich weiß, wie groß dieser genaue Effekt okay. wäre.
Es ist ja eines der wichtigsten Argumente gegen so ein Tempolimit, auch von der Autolobby immer wieder, dass man dadurch ja relativ wenig Sprit spart und gleichzeitig aber auch die wirtschaftlichen Verluste ja groß wären, weil man mehr Zeit braucht, das verlängert wird. Die Studie, die du jetzt hier vorstellst, sagt ja eigentlich das Gegenteil.
Genau, also die Rechnung der Forschenden sagt, selbst wenn wir diese verlorene Zeit und die dadurch entstandenen Kosten abziehen, bleibt immer noch ein großer Wohlfahrtsgewinn für die Gesellschaft übrig. Andere deutsche Verkehrsforscher, die jetzt an der Studie nicht beteiligt waren, sagen außerdem, diese Studie hat das Ganze eher noch ziemlich vorsichtig und konservativ berechnet. Also die Vorteile des Tempolimits für die Gesellschaft und für die Volkswirtschaft als Ganzes, die könnten sogar noch größer sein.
Ein deutsch-schwedisches Forschungsteam hat eine neue Studie zum Tempolimit auf deutschen Autobahnen veröffentlicht. Ergebnis: ein Tempolimit würde nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die Gesellschaft sein und ihr mehr Geld bringen. In Schweden, da darf man übrigens nur 110 fahren auf der Autobahn und auch das ist entspanntes Reisen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Überall werden bald Baukräne stehen. Das klingt fast wie eine Drohung, ist aber ein Tweet eines FDP-Politikers heute vom Bundesparteitag in Berlin. Der ging los. Die Liberalen, die treffen sich dort und wollen ihr Profil schärfen. Und wenn man das bei Twitter so mitliest, dann werden da ziemlich viele Wir-wollen-Tweets abgesetzt. Was bekommen wir denn von dieser Partei in Zukunft? Sprechen wir drüber mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio, die diesen Parteitag für uns verfolgt und beobachtet. Ann-Kathrin, grüß dich.
Hi.
Der Chef Christian Lindner hat sich heute Nachmittag zur Wiederwahl gestellt, nach 10 Jahren als Vorsitzender. Reine Formsache das Ganze. Wie ist die Stimmung im Saal ihm gegenüber?
Wohlwollend. Die Partei schätzt Christian Lindner ja sehr, weil er viel für die Partei getan hat, sie aus der außerparlamentarischen Opposition wieder zurück in den Bundestag geführt hat und dann eben auch in die Bundesregierung. Lindner hat ja heute Mittag eine lange Rede gehalten. 1,5 Stunden hat er gesprochen. Es ist üblich, das war keine Bewerbungsrede, sondern auf solchen Parteitagen hält der Bundesvorsitzende eben eine entsprechende Rede zur politischen Gesamtsituation. Da ist er ziemlich durch die einzelnen Themen durchgewuselt. Also wie gesagt, 1,5 Stunden, das war sehr lang, das war sehr länglich. Und ehrlich gesagt, es war auch ein bisschen langweilig. Christian Lindner ist ja eigentlich ein fantastischer Redner, ein super Rhetoriker, vom Handwerk her ein guter Politiker. Aber die Rede, die war echt ein bisschen lame. Aber er hat am Ende auch nochmal angedeutet, er möchte auf jeden Fall noch ein Weilchen mit dieser Partei machen.
Okay. Die Aufgabe, unsere Werte, ihr seid es wert. Wir haben nämlich noch viel vor und ich mit euch. Wir kämpfen für den Wert der Freiheit, für wirtschaftliche Vernunft, faire Lebenschancen und ein modernes, nicht linkes Deutschland. Der Auftrag ist eben noch nicht erfüllt. Wir stehen gemeinsam erst am Anfang. Ich danke euch.
So, und wiedergewählt wurde er, entsprechend 88%, so das Endergebnis für ihn.
Wie bewertet die FDP denn so ihr Standing in der Ampel? Immerhin hat sie ja bewirkt, dass in Sachen Verkehr deutlich was umgesetzt wird, zum Beispiel Autobahnbau.
Das hat sie ganz klar umgesetzt und entsprechend ist man auch einigermaßen zufrieden. Also Wolfgang Kubicki beispielsweise hat sich hier entsprechend geäußert. Da hat sich auch das Setting in der Partei tatsächlich ein bisschen gewandelt. Man fremdelt zwar immer noch mit der Ampel, aber dadurch, dass man jetzt stärker auch die eigenen Projekte stärker herausstellt, hat sich, so Kubicki, auch was getan, was die Wahrnehmung der Partei angeht. Und er geht davon aus, dass das der Partei zugutekommt und das wäre auch seine Prognose, dass man damit weiter machen sollen.
Liebe Freunde, das ist unsere Lernaufgabe. Seien wir nicht ängstlich und mutlos, wenn es darum geht, unsere Positionen zu markieren. Wer sich klein macht, wird klein gewählt.
Und entsprechend hat er sich auch an einigen Stellen in seiner Rede abgesetzt von den Koalitionspartnern, beispielsweise von Bauministerin Clara Geiwitz. Lindner hatte auch so ein paar Momente in seiner Rede, wo er sich aber eher von politischen Ideen distanziert hat, beispielsweise vom Lastenrad, also da so ein bisschen als Chiffre auch für die Grüne Partei. Er war aber ansonsten gegenüber dem Koalitionspartner zahm. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die die Partei hat. Einerseits betonen, wo sie steht, aber andererseits eben auch nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass man irgendwie zu sehr der Rumpelkasper in der Ampel ist.
Sag uns noch kurz, wie geht's weiter auf diesem Parteitag? Was steht noch an?
Wir haben jetzt heute noch den ganzen Abend Wahlen, also für den Bundesvorstand, die Beisitzer etc. Da wird noch das ein oder andere gewählt, allerdings keine wirklichen Kampfkandidatur. Das wird im Vorhinein immer alles schon geregelt. Und dann morgen große inhaltliche Diskussionen über den Leitantrag. Diverse Themen wie Energie stehen hier auf der Diskussionsliste. Das Thema Heizungen natürlich. Da könnte noch mal eine ganz interessante Diskussion darum kommen.
Wenn es spannend wird, hört ihr es auf jeden Fall bei uns an. Katrin Büsker war das vom Parteitag, Bundesparteitag der FDP in Berlin, der heute losgegangen ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Streiktag heute. Es ging nichts mehr bei den Bussen und bei den Bahnen. Und heute Abend, da merken wir immer noch was von diesem Warnstreik. Jetzt sehen wir es mal positiv. Wenn kein ICE kommt, dann kann der sich natürlich auch nicht verfahren. Das ist nämlich gestern passiert. Die ganze Geschichte jetzt von Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting.
Meine Damen und Herren, unser nächster halt in wenigen Minuten ist dann Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Ziel und Endbahnhof des Zuges.
Wenn es stimmt, dass alle Wege nach Rom führen, dann führen alle Gleise nach Frankfurt. Deutschlands Bahndrehkreuz Nummer 1. Müsste also gut zu finden sein für Zug- und Triebwerksführer. Und doch ist da gestern am Donnerstag was extrem schiefgelaufen.
Haben Sie sich schon mal verfahren? Auf dem Weg nach Frankfurt am Main im ICE?
Schrieb der Tagesspiegel aus Berlin in seinem Newsletter.
Der ICE 773 bog von Berlin kommend bei Erfurt falsch ab und hechtete selbstbewusst Richtung München statt Frankfurt weiter.
Und mit genau diesem ICE, mit der Nummer 773, da ist auch Marek gefahren und ebenfalls falsch abgebogen.
Und habe dann verschiedene Orte gesehen, die mir so nicht geläufig waren. Habe dann aber eben auch ein Gebäude gesehen, an dem Bamberg stand. Dann war ich ein bisschen verwundert. Weil letztendlich war der letzte Halt davor Erfurt und es war kein Zwischenhalt vorgesehen bis nach Frankfurt zu dem Zeitpunkt.
Bis heute wusste ich nicht, dass so etwas tatsächlich vorkommt. Spontane Google-Suche zeigt aber, das passiert tatsächlich. Meist ICEs, einige Fälle im süddeutschen Raum, allerdings die 5 Fälle, die ich finde, sind verteilt auf mehr als 7 Jahre. Also ziemlich selten.
Ja, das ist ein umgeleiteter Zug, der wegen Bauarbeiten eben nicht links abbiegen sollte, sondern geradeaus weiterfahren sollte. Und schon passiert es, da hat jemand geschlafen und die Weiche falsch gestellt.
Das ist Karl-Peter Naumann.
Ich bin einer der Pressesprecher und auch der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes ProBahn.
Und unsere Chance, das Unerklärliche zu erklären. Da die Bahn selbst auf unsere Anfrage nicht antworten kann oder will, hilft uns Naumann bei der Lösung des Falls.
Ich fahre vielleicht an, was weiß ich, 150 bis 200 Tagen im Jahr Bahn und tue das seit 50 Jahren mindestens, dass ich es so aktiv weiß. Und erlebt habe ich es zweimal.
Einmal erzählt Naumann, sei das in einem Sonderzug gewesen.
Ich saß da also noch einem Fußballzug mit lauter Fußballfans mit Ziel Leverkusen.
Und in anderen Fällen seien das oft Umleitungen wegen Baustellen. Also ganz wahrscheinlich so wie im Fall von Mareks ICE 773. Und ansonsten gibt's eben anekdotisch Überliefertes aus dem Genre lustige Bahnansagen.
Ja, also der Titel heißt Sorry, wir haben uns verfahren. Das ist von Stefan Orth und Antje Blinder im Ullstein Verlag.
Das Pendant dazu auf Twitter heißt übrigens Bahnansagen. Du bekommst da ein gutes Gefühl für all das, was im Bahniversum überhaupt so möglich ist. Aber zurück zum konkreten Fall von Marek und dem ICE 773.
Und als Grund wurde vorgegeben, dass die Weicheneinstellung falsch war.
Das heißt automatisch, TriebwerksführerIn, die der im Zug mitfährt, ist in diesem und in vielen anderen Fällen unschuldig. Die Fehlerquelle sitzt in irgendeinem Stellwerk und heißt Fahrdienstleiter, Fahrdienstleiterin. Aber mal abgesehen von der Schuldfrage. Marek und bestimmt noch ein paar andere hatten in diesen Minuten ein mulmiges Gefühl in der Magengegend.
Wenn man dann in Gedanken ist und vielleicht in so eine kleine Eskalationsspirale gerät, nämlich dass eine Weichenstellung, die falsch gelaufen ist, ja dann bedeutet, dass der Zug auf einem Streckenabschnitt wo eigentlich hingehört.
Jeder hat sowas im Kopf. Bilder von Zugunglücken, wie zuletzt das in Griechenland, wo dir etwas mit großer Geschwindigkeit geisterfahrerhaft entgegenrauscht.
Das ungute Gefühl muss man nicht haben. Also es fährt ja nicht jemand, weil er nicht aufpasst, irgendwo falsch, sondern die Weiche wird eben nach einem geprüften Weg erst gestellt. Also insofern ist es da sicher.
Also, dass sich ein Zug verfährt, das kommt vor, allerdings selten. Und gefährlich ist das laut Naumann nicht. Lustig? Manchmal. Zum Beispiel, wenn du draußen deinen Zugführer vorbeilaufen siehst.
Ist er quasi einmal entlang des Zuges zu der Fahrerkabine auf der anderen Seite des ICEs gelaufen, damit wir entsprechend in die andere Richtung weiterfahren können.
Was Marek und Karl-Peter Naumann angeht, beide waren und sind große Bahnaficionados mit viel Leidenschaft und Verständnis. Und Leute wie ich, bei denen der Puls in Sachen Bahn ruckzuck durch die Decke geht, die können sich von den beiden locker noch was abschauen.
Dann muss man halt einfach irgendwann mal tief durchatmen und auch gegebenenfalls versuchen und telefonieren und sagen, liebe Leute, ich komme halt später.
Tja, und das sei auch noch gesagt, die Bahn hat sich doch noch gemeldet, geantwortet, allerdings fast eine Stunde später als vereinbart. Stichwort Pünktlichkeit, Sprecher der Bahn, der nicht genannt werden möchte, namentlich sagt der ICE, der hat sich nicht verfahren, der sei aus betrieblichen Gründen über Bamberg umgeleitet worden. Ja, die Leute im Zug, die haben es dann doch ein bisschen anders erlebt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.